schon heftig. Schon heftig, also mir ist schon ziemlich heiß.
Das hat aber viel mit der Trockenheit zu tun. Das können die Bäume nicht verkraften und dann setze ich einen Pilz rein. Wenn der Pilz einmal drin ist, innerhalb von 2 bis 6 Wochen sind die Bäume trocken.
Gegen Kälte kann man sich eher schützen, aber gegen Hitze nicht.
Es ist heiß an diesem Wochenende. Die Menschen schwitzen. Viele fliehen in die Parks, in den Schatten. Aber auch die Bäume in der Stadt leiden unter der Hitze. Gerade in den Großstädten kann es an besonders heißen Tagen bis zu 10 Grad heißer sein als in den kühleren Vororten. 10 Grad Unterschied, das ist wirklich wahnsinnig viel. Hitzewellen, wie jetzt gerade, die wird es aufgrund des Klimawandels in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer häufiger geben. Das haben Wissenschaftler mit Hilfe von Modellen berechnet. Mehr Grünflächen könnten die Stadt kühlen. Aber die Flächen in den Städten sind heiß umkämpft. Was macht die Hitze mit Menschen und Natur in der Stadt? Und was können Kommunen tun, damit Städte eben nicht zu heißen Betonwüsten werden? Darum geht es in diesem Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Lisa Rauschenberger. Schön, dass Sie zuhören.
Wir sind hier im Stadtteil Pfingst oder im Sozialraum Höhenberg Pfingst. Wir stehen hier an einer dicht befahrenen Kreuzung und ja, mir ist hier gerade ziemlich heiß. Die Sonne steht hier auf uns, auf diesem Gebäude.
Ja. Es hat heute in Köln 24, 25 Grad. Wir stehen jetzt gerade unter einer Apotheke. Da ist eine Temperaturanzeige, da steht drauf 31 Grad. Und tatsächlich, Sie haben es gerade schon gesagt, es fühlt sich wärmer an als 24, 25 Grad. Woran liegt das?
Ja, also wir sind hier in einem sehr dicht bebauten Wohnviertel. Höhenberg-Pfingst gehört zu einem der dicht bebautesten Stadtviertel hier in Köln. Und das führt dazu, wenn man sich auch hier dieses gerade gegenüberliegende dunklere Gebäude ansieht, dass diese Gebäude die Hitze sehr stark speichern. Wir hatten ja gestern auch schon einen wärmeren Tag. Das heißt, es kommt nicht dazu, dass es nachts sich so stark abkühlt und dann staut sich die Hitze so.
Wir verlassen die heiße Kreuzung und gehen in einen kleinen Park. Unterwegs bin ich mit Silvia Schäffer-Gemein. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Uniklinik Bonn.
Ah, hier ist es schon direkt ein bisschen angenehmer, ne?
Genau, von der Temperatur hier sind viele ältere Bäume, die man einfach sieht, starke Belaubung, dann quasi so eine Kaltluftschneise, die man direkt fühlt auch, ne? Dieses kalte Lüftchen, was hier durchweht, macht es einem direkt frischer und angenehmer. Und natürlich auch die Verschattung, also es war ja extrem hell da an der Kreuzung, auch einfach durch die starke UV-Strahlung.
Und Sie haben jetzt für Ihr Forschungsprojekt speziell Senioren befragt, wie die mit der Hitze umgehen. Was haben die, Sie haben auch in Pfingst hier Befragungen gemacht, in Höhenberg Pfingst. Was haben die Senioren hier aus diesem Stadtviertel gesagt?
Ja, von fast der Hälfte wurde gesagt, wir verdunkeln unsere Räume. Entweder dadurch, dass wir Rollladen haben, dadurch, dass man Folien vor die Scheiben klebt, dadurch, dass man Markisen hervorzieht, Schirme aufstellt oder halt auch das richtige Lüften. Das heißt, dass man früh am Morgen und in der Nacht lüftet und tagsüber die Fenster geschlossen hält. Das wurde von sehr vielen Personen gemacht. Dann gibt es natürlich, dass man sich so im täglichen Leben anpasst, dass man zum Beispiel Einkäufe nicht jetzt in die heiße Mittagsphase reinlegt, sondern dass man das auch am frühen Morgen legt, wenn man einen Hund hat, dass man zum Beispiel nicht mehr so lange ausgedehnte Spaziergänge ein-, zweimal am Tag macht, sondern mehrere kleine von wenigen Minuten.
Inwiefern ist Hitze für alte Menschen tatsächlich gesundheitsbelastend, aber auch für Menschen insgesamt?
wenn Sie sich so an die letzten Sommer einfach erinnern, wir hatten ja in den letzten beiden Jahren wirklich sehr lange und sehr trockene, sehr heiße Sommer, ne? Das macht natürlich allen irgendwie zu schaffen, ne? Wenn man sich daran erinnert, ne, dann hat man nachts weniger Erholung durch die Hitze, ist tagsüber vielleicht unkonzentrierter, körperlich nicht so belastbar, wenn die Hitze groß ist. Und je älter man wird, desto mehr Probleme hat man da. Es ist so, dass ältere Menschen, so ab 75, die schwitzen einfach geringer, sodass es ihnen schwieriger fällt, die Körperkerntemperatur auf 37 Grad zu halten. Das heißt, es kommt zu einer Überwärmung. Dadurch trocknet man quasi aus.
Sie haben Ihre Erhebungen mit der Stadt Köln zusammen gemacht. Und zwar arbeitet die Stadt Köln gerade an einem Hitzeaktionsplan für ältere Menschen. Wozu braucht Köln einen Hitzeaktionsplan und was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also die Thematik Hitzeaktionsplan ist, glaube ich, noch gar nicht so in den Köpfen der Menschen verankert. Auch wenn es seit 2003 gab es einen sehr extremen Hitzesommer, wo man davon spricht, dass rund 7000 Menschen in Deutschland zusätzlich verstorben sind aufgrund der Hitze. Und da hat man sich halt überlegt, wir müssen da irgendwas machen. Der Klimawandel ist ja jetzt nicht mehr abwendbar. Und dann muss man sich halt fragen, wie man langfristig darauf reagiert und verschiedene Akteure, verschiedene Partner an einen Tisch zusammenbringt, um dann, wenn die Situation da ist, halt gebündelt Maßnahmen auch weitergeben zu können. Das wäre zum Beispiel die Stadt Köln oder eine Kommune, die da mit am Tisch sitzt, dann wären das die Feuerwehren, dann wären das Gesundheitsamt, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Seniorenvertretungen, also dass man alle, die in dem Rahmen aktiv sind, an einen Tisch holt. Dann ist es wichtig, dass man immer wieder diese Maßnahmen wiederholt, was gemacht werden kann, also Räume abkühlen, sich persönlich abkühlen, genug trinken und dass man diese wichtigen Botschaften halt immer wieder in die Köpfe hervorholt.
Zurück an der Kreuzung treffe ich eine alte Frau. Sie stützt sich auf einen Rollator, geht immer nur ein, zwei Schritte und macht dann eine Pause. Sie ist über 90 und ich frage sie, was sie gegen große Hitze macht.
Indem ich nackend in der Wohnung rumlaufe und das nützt aber auch nichts, denn die Hitze ist nun mal da. Ja, Gott, was soll ich mich schützen? Ich lasse mal Wasser ins Becken laufen und gehe mal mit meinen Armen in dieses Wasser rein. Aber das sind alles nur solche Notbehelfe. Gegen Kälte kann man sich eher schützen, aber gegen Hitze nicht. Und auch wenn es nicht mehr so warm ist, muss man tagelang damit leben, weil die Hitze einfach in dem Gemäuer steckt, nicht? Also es ist schon ein Problem.
Sonnenbrille auf und ab ins Café, wo ich die schönen Frauen auf der Straße sehe. Dann Sprung mitten rein in den kalten Pool und ein Kaipirin, ja, ziemlich cool. Sonnenlicht auf und ab zur Liegewiese, wo ich für mich und Lisa eine Liege lese. Wir lassen uns gehen und wir lassen uns braten, alles andere kann eine Weile warten. Und wenn nix draus wird wegen 7 Grad, dann kippen wir zu Hausversäcke Sand ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommerhit, wir singen in der Badewanne mit. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Im Sommer ist was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem.
Es ist morgens, kurz vor 10, in einem Park in Seeberg. Das ist ein nördlicher Stadtteil von Köln. Und ich bin hier bei Baumfellarbeiten dabei. Hier werden heute einige Ahornbäume gefällt. Und zwar sieht das so aus, dass es zwei Männer sind in Schutzkleidung mit Atemmasken und Helm und Ohrenschutz. Und einer der beiden steht auf einem Lastwagen, hat einen Joystick in der Hand und damit bedient er eine Art große Zange. Mit dieser Zange greift er immer wieder in einen Baum, dem es ganz offenbar nicht gut geht, denn wenn die Zange dann zugreift und auch die Motorsäge, die quasi in der Zange integriert ist, anfängt zu sägen, dann knackt der Baum schon und man merkt, er ist total porös. Viel Leben ist in diesem Baum auf jeden Fall nicht mehr. So, ich gehe jetzt mal rüber zu dem einen der beiden Arbeiter, das ist Jürgen Herrmann. Und der hat mir vorhin schon erlaubt, dass ich ihm gleich ein paar Fragen stellen darf. Sie haben jetzt ungefähr in 5 bis 10 Minuten einen ganzen Baum gefällt. Geht das immer so schnell?
Ja.
weil die Krone, dadurch sie trocken ist, auseinanderfällt. Also egal, was wir machen, deswegen kommen die Bäume auch hauptsächlich weg. Ein leichter Sturm und die brechen auseinander.
Und wie viele Bäume werden Sie denn heute schaffen zu fällen?
Es kommt immer darauf an, auf die Gegebenheiten. Also zwischen 15 und 25 Stück.
Ist das gerade viel, dass Sie viele Bäume fällen, die so trocken sind nach den letzten Hitzesommern?
Also wenn ich die letzten zwei Jahre zurück bedenken tue, ja, sehr viel. Das hat aber viel mit der Trockenheit zu tun. Das können die Bäume nicht verkraften und dann setze ich einen Pilz rein. Wenn der Pilz einmal drin ist, innerhalb von 2 bis 6 Wochen sind die Bäume trocken.
Ich bin hier verabredet mit Joachim Bauer. Er ist stellvertretender Leiter des Kölner Grünflächenamtes. Herr Bauer, warum müssen denn diese Bäume jetzt hier gefällt werden?
Ja. Wir haben uns hier im Park getroffen, weil wir hier Bäume wegnehmen müssen, vor allen Dingen Ahornbäume, die aufgrund der Trockenheit im letzten Jahr sehr stark unter Stress gesetzt worden sind. Und diese Bäume haben dann infolge dieser Stresssituation die Rußrindenkrankheit bekommen. Das ist eine Pilzkrankheit, die letztendlich dazu führt, dass der gesamte Baum abstirbt und dann eben als toter Baum in dieser doch stark frequentierten Grünanlage steht.
Es werden ja in den nächsten Tagen 120 Ahorne sein, die hier in diesem Park gefällt werden müssen. Aber es sind ja nicht die einzigen im Kölner Stadtgebiet. Haben Sie ungefähr, Pi mal Daumen, einen Überblick darüber, wie viele Bäume jetzt seit dem letzten Sommer schon gefällt wurden wegen Trockenheitsschäden?
Nein, das kann man so nicht direkt sagen. Das ist immer das große Problem, weil der Baum erlebt die Trockenphase, hat Stress und stirbt nicht sofort. Ja, also es ist jetzt nicht so, als wenn er sofort stirbt. Bei einigen ist das so, das ist relativ wenig. Wir haben eine Zahl, haben wir bei, von den 80.000 Straßenbäumen sind 118 direkt an den Folgen der Trockenheit abgestorben. Die anderen, und das ist das Phänomen eben, bekommen irgendwelche Krankheiten oder Schaderreger, ja, und dann in der Folge sterben sie ab. Und das kann über 1-2 Jahre passieren. Ja, und dann stehen Sie vor so einem Baum, der hat Rußrinde. Ja, der kann von letzten Trockenphase, kann aber auch von der vorletzten Trockenphase her sein, dass er da den Befall bekommen hat und so weiter.
120 Ahorne hört sich total viel an, ja. Aber glauben Sie denn, dass man das hier in diesem Park, der sehr schön dicht bewachsen ist, auch mit vielen unterschiedlichen Baumarten, wenn ich hier so den Blick schweifen lasse, dass man das hier wirklich bemerken wird, dass diese 120 Bäume fehlen?
Nein, Sie haben das Stichwort schon gesagt. Dieser Park ist sehr stark strukturiert. Wir haben nicht eine Baumart, die diesen Park prägt, sondern sehr, sehr viele Baumarten. Auf den ersten Blick würde ich sagen, sind es mindestens 10, 15 Baumarten, die diesen Park hier prägen. Und wenn eine Baumart ausfällt, dann fällt es eben nicht auf. Wenn Sie aber eine Anlage haben, wo Sie nur eine Baumart haben, ja, dann haben Sie da Kahlschlag. Ja, nehmen Sie die Fichtenwälder und so weiter alles. Ja, da fällt Ihnen eine Baumart auf riesigen Hektarflächen aus und schon haben Sie Kahlschlag. Und das ist genau das Rezept, was wir auch anstreben, nämlich Vielfalt. Vielfalt der Baumarten. Ob das im Wald ist, ob das in der Parkanlage ist oder ob das bei den Straßenbäumen ist. Ja, je vielfältiger der Bestand ist, umso stabiler ist er letztendlich.
Es ist ja auch bekannt, dass Bäume gerade in der Stadt total wichtig sind, um auch die Folgen des Klimawandels abzumildern.
Genau das ist der Punkt. Wir wollen die Bäume in der Stadt. Auf der anderen Seite leiden die Bäume natürlich, aber aufgrund der hohen Verdichtung, des hohen Versiedlungsgrades und dann des Klimawandels, der es wärmer und trockener macht. Ja? Und deswegen müssen wir uns anpassen. Und eine Strategie ist eben Vielfalt. Die andere Strategie ist auch, neue Baumarten zu finden. Ja, die mit diesen klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Ja, wir schauen auch mal in den mediterranen Bereich, ja, oder in den südostasiatischen Bereich und suchen Bäume, die mit diesem Klima zurechtkommen. Und die müssen wir dann gezielt in die Städte pflanzen.
Welche Risiken sind damit verbunden, auch nicht einheimische Bäume hierher zu holen?
Natürlich ist das mit Risiko verbunden, vollkommen richtig. Das kann, die Baumart kann invasiv sein, das heißt sich also explosionsartig und unkontrollierbar vermehren. Das kann passieren. Es kann aber auch sein, dass mit der Baumart natürlich Schaderreger oder Schadorganismen mit hierher gebracht werden, die es bis jetzt hier noch nicht gibt. Das kann auch passieren. Ja?
Was sind denn gerade so Ihre heißen Kandidaten an Bäumen, die möglicherweise jetzt in Zukunft in den nächsten 20, 30 Jahren mehr in Parks und im Straßenbild jetzt in Köln zum Beispiel zu sehen sein werden?
Ja, wir haben einen Strauß von Bäumen. Also wir wollen uns nicht auf eine Baumart konzentrieren. Das hat man in den 70er Jahren auch viel gemacht. Da ist die Platane gekommen. Und dann haben Städte bis zu 50% Platane gepflanzt im Straßenbaumbestand. Und die haben natürlich heute Probleme. Ne? Nein, wir versuchen schon sehr vielfältig zu arbeiten. Es gibt auch mal einheimische Bäume, nehmen Sie den Feldahorn. Den hat man früher nie in die Straßen gepflanzt. Den empfehlen wir heute, ist eine tolle Baumart. Es kann aber auch der Schnurbaum sein, der aus...
Aber das war jetzt kein Feldahorn?
Nein, das war ein Spitzahorn.
Spitzahorn, okay. Ja,
das war kein Feldahorn. So, oder es kann auch der Schnurbaum sein, der aus dem ostasiatischen Raum kommt. Ja? So, also es kann ein guter Mix sein von Bäumen, die hier schon sind, wo man sagt, die hast du jahrelang eigentlich übersehen. Und so haben wir einen großen Mix von Baumarten, die wir zurzeit testen.
Können Sie mir noch mal zusammenfassend sagen, warum sind Bäume in der Stadt gerade jetzt angesichts des Klimawandels so wichtig?
Ja, weil sie genau dem entgegensteuern, was wir mit dem Klimawandel befürchten, nämlich viel heißere und trockenere Situationen. Und die Bäume verdunsten enorm viel Wasser. Ja? Und durch diese Verdunstungsaktivitäten entsteht Kühle. Ja, und das ist natürlich, das merken wir sofort, wenn wir in einem Innenhof mit einem Baum sind. Das heißt, jeder geht unter dem Baum, der Schattenwurf, aber auch vor allem die Verdunstung, kann das Mikroklima enorm beeinflussen. Und wenn Sie dann große zusammenhängende Parkanlagen haben, können diese Parkanlagen in sich natürlich auch kalte Luft entstehen lassen, zumindest in den Abendstunden, die dann in den Vormittagsstunden in die Siedlungen hineinziehen kann. Still gonna bring the heat.
Müssen sich Städte an den Klimawandel anpassen und was tun sie jetzt schon? Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Vetter vom Umweltbundesamt. Er arbeitet im Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung und dieses Fachgebiet will einerseits durch Forschung, aber auch durch Politikberatung Kommunen dabei unterstützen, sich eben an den Klimawandel anzupassen. Andreas Vetter sitzt in einem Studio in Berlin, ich in Köln. Hallo Herr Vetter.
Hallo Frau Rauschenberger.
Wie gut sind denn die deutschen Städte jetzt schon für den Klimawandel vorbereitet?
Also die Städte in Deutschland sind größtenteils in irgendeiner Form bereits aktiv. Das heißt, setzen Maßnahmen um, setzen sich damit auseinander, wo sind ihre Problemlagen in Deutschland. Man muss einschränkend sagen, dass es in erster Linie die großen oder größeren Mittelstädte sind. Das heißt, die Städte über 100.000 Einwohner deutschlandweit, die haben Anpassungsstrategien, die setzen erste Maßnahmen um. Wenn wir aber in die Breite der kommunalen Landschaft in Deutschland gucken, da gibt es ja auch sehr viele kleinere Kommunen, Gemeinden, ländliche Gemeinden, und da sieht es doch anders aus. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir sind auf dem Weg, aber es gibt doch noch einiges zu tun.
Mein Eindruck bei der Recherche jetzt war, dass es sich bei vielen Kommunen in der Praxis, also bei dem, was jetzt schon gemacht wird, oft in Förderprogrammen erschöpft, zum Beispiel um Häuserfassaden zu begrünen oder Dächer. Wie viel bringen denn solche eher kleineren Maßnahmen?
Die kleineren Maßnahmen, eine Dachbegrünung oder auch eine Fassadenbegrünung oder Bäume direkt im Umfeld eines Gebäudes, bringen in erster Linie den Bewohnenden dieses oder den Nutzern dieses Gebäude etwas. Also, dass die entsprechenden Bäume, Höfe gekühlt werden, dass die Dachbegrünung trägt dazu bei, dass das Gebäude sich nicht so stark erhitzt vom Dachraum her. Also, da bringt es ganz viel. Wenn wir aber jetzt auf das ganze Quartier oder eine ganze Stadt gucken, dann braucht es wesentlich mehr solcher Grünräume und die müssen sehr stark vernetzt sein. Das heißt, man braucht wirklich Strukturen, die sich durch das gesamte Quartier, durch die gesamte Stadt ziehen. Also mir fällt gerade die Stadt Essen ein, die war ja auch mal grüne Hauptstadt Europas. Da passiert sehr viel Richtung Grünentwicklung, auch schon seit vielen Jahren, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt viele andere Städte, die Grünentwicklungspläne haben. Das heißt, diesen Grünbereich mitzudenken, den vernetzt mitzudenken, ist auf der Agenda. Aber es bleibt für viele Städte eine Herausforderung, das, was in den Plänen drin ist, auch wirklich umzusetzen. Denn es gibt ja noch viele andere Herausforderungen oder Bedarfe in den Städten, also Verkehr, Wohnen etc.
Also der Druck auf die Fläche ist groß, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau, gerade in den verdichteten Städten, also in den Städten, wo Wachstum ist. Wir haben natürlich auch in Deutschland Regionen, da ist es nicht so ein Thema, da haben wir nicht das Wachstum. Da ist es auch wesentlich einfacher, aber gerade in den Ballungsräumen, wo ein hoher Zuzug weiterhin ist, da ist es schon eine Schwierigkeit, diese Freiräume zu schaffen, diese Grünräume herzustellen. Aber es gibt Lösungsansätze.
Jetzt sind die Städte ja schon zum größten Teil, zumindest die Großstädte, jetzt schon relativ dicht bebaut und ja, frage ich mich schon, wo soll beispielsweise in einer Stadt wie Berlin oder in Köln noch eine neue Kaltluftschneise, noch ein neues grünes Netzwerk hin? Ist es realistisch oder denkbar, auch beispielsweise Häuser abzureißen, um solche grünen Netzwerke, solche Kaltluftschneisen zu schaffen?
Ich gehe davon aus, dass der Weg sozusagen, der gegangen wird und der auch vielversprechend ist, ist zu gucken, was haben wir denn schon in den Städten? Es gibt ja Kaltluftschneisen. Also wichtig ist, dass wir schauen, dass diese auch freigehalten werden, dass entsprechende Stadtklimagutachten in den Städten vorhanden ist, die eben ausweisen, wo dürfen wir eben nicht bebauen. Und da sollte auch nicht rangegangen werden, weil es eben eine sehr wichtige Funktion ist, dass die Durchlüftung für die Bewohnenden erhalten bleibt. Es geht hier ja auch um Lebensqualität, um die Gesundheit der Bewohnenden der Stadt. Dann gibt es die Möglichkeit, natürlich immer punktuell zu gucken, wo brauchen wir mehr Grünräume, wo sieht es denn besonders verdichtet aus? Und dann muss man sicherlich auch in die Vertikale gehen, also nach oben gucken, was können wir an der Fassade von Gebäuden tun, was können wir halt auf den Dächern tun, also wie kriegen wir mehr Grün rein, ohne nur zu denken, wir brauchen mehr Fläche, obwohl das auch ein Thema ist, sozusagen zu gucken, wo können wir bestehende Flächen, wenn wir an einer Stelle bebauen, sollte man auch nochmal schauen, wo kann man vielleicht entsiegeln, wo werden Flächen nicht genutzt, gerade in dieser baulichen Verdichtung, wo kann man wieder eine Entsiegelung herstellen und eben zu schauen, wie kriegt man trotzdem mehr Grün rein, wo kann man vielleicht Bäume hinsetzen, die gar nicht so viel Grundfläche benötigen, und das alles fassen wir unter dem Leitbild der doppelten Innenentwicklung zusammen, das heißt doppelt einerseits eine bauliche Entwicklung durchzuführen, dort wo Wohnbedarf besteht, und auf der anderen Seite eben die Grünentwicklung nicht zu vernachlässigen.
Aber ich verstehe Sie jetzt richtig, dass Sie sich das nicht so richtig vorstellen können, dass man zum Beispiel Häuser abreißt, Platz schafft, um da einen Park hinzumachen und dann eben auch vielleicht grüne Netzwerke zu verbinden.
Ich habe das bei keiner Stadt bisher mitgekriegt, dass dieser Weg wirklich gegangen wird. Und ich denke, man muss abreißen dann, wenn sozusagen auch dieses Gebäude halt von verschiedenen anderen Faktoren einfach vielleicht nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, wenn es halt auch durch entsprechende Wärmedämmung etc. eigentlich nicht kosteneffizient auf dem aktuellen Standard hochgebracht werden kann, dann könnte man darüber nachdenken. Ich denke, es sollte aber eher darüber nachgedacht werden, wie können wir sozusagen weiter vernetzen und wie kann man auch nochmal bei dem Thema Verkehr rangehen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, darüber nachzudenken, wo wollen wir eigentlich in Zukunft hin und dieses Klimaanpassung eben auch mit den anderen Zukunftsthemen wie neue Formen der Mobilität, den Klimaschutz, einer nachhaltigen Stadtentwicklung, wie man das zusammendenken kann.
I've been living in the city too long. I've been giving everything that I got. Been a sinner and a saint, crazy and sane. I've been living in the city too long. And we're all tired and lonely, hoping to figure this all out. There's a part of my soul that wants to let go, wants to just run away. But the rest of my soul says I should stay.
says I should stay.
Ich steige aus der S-Bahn. Vom Hamburger Hauptbahnhof bin ich gerade mal 12 Minuten gefahren. Jetzt bin ich in einem ruhigen Wohnviertel am Stadtrand. Hier soll ein neuer Stadtteil entstehen. Oberbillwerder. Ein modernes und nachhaltiges Stadtviertel.
Hallo. Ich dachte, du bist auch dran. Hallo, ich gebe jetzt nicht die Hand, Corona-bedingt, aber schön.
Auf dem Bahngleis warten schon der Pressesprecher der IBA, das ist die stadteigene Entwicklungsgesellschaft, die Oberbillwerder bauen wird, und Sabine de Buhr, städtebauliche Leiterin der IBA.
Wir stehen hier auf der S-Bahn-Station Allermöhe. Das ist 13 Kilometer weit entfernt vom Hamburger Innenstadt und 3 Kilometer weit zum Bergedorfer Zentrum und gucken jetzt auf die zukünftige Projektentwicklungsgebiet Oberbillwerder, 124 Hektar, 7000 Wohnungen, 3 Schulen, 14 Kitas, eine Universität wird hier hinziehen. Also hier wird ein ganzer neuer Stadtteil geschaffen werden, mit dem Ziel eben, wie Sie das gerade gesagt haben, einen absolut nachhaltigen Stadtteil zu entwickeln. Und wir sind ja jetzt noch mitten in der Planung sozusagen. Wir haben jetzt erstmal einen Masterplan entwickelt. 2019 wurde der vom Hamburger Senat entschieden. Wir haben das prüfen lassen über die Deutsche Gesellschaft Nachhaltigen Bauens. Die vergeben immer Nachhaltigkeitszertifikate. Wir haben mit unserer Masterplanung, also das ist das sogenannte Vorzertifikat, haben wir das Siegel Platin bekommen. Platin ist das Beste, was man überhaupt erreichen kann. Und mit diesem Versprechen, Platin zu realisieren, schreiten wir jetzt in die zukünftigen Planungsschritte sozusagen.
Wir gehen runter vom Bahnsteig und überqueren einen Parkplatz, auf dem Linienbusse halten.
Schön, dass wir so ein warmes Wetter haben.
Ne? Ja. Vom Rand eines Rapsfeldes schauen wir auf das, was in 20 Jahren Oberbillwerder sein soll. 7000 Wohnungen sollen hier gebaut werden. Jeweils ein Drittel Eigentumswohnungen, ein Drittel frei finanzierte Mietwohnungen und ein Drittel Sozialwohnungen. Wohnraum ist knapp in Großstädten. Aber bauen ist nicht gut fürs Stadtklima. Denn dabei werden Flächen versiegelt. Zum Beispiel die Felder, vor denen wir gerade stehen. Ein Dilemma. Die Stadt Hamburg versucht jetzt den Spagat. Bauen, aber das möglichst klimaverträglich.
Und zum Thema Klima, das Thema Vermeidung von Hitze, Inseln, Grünraum, da entsteht eine Kaltzone, dort wird Kaltluft produziert. Diese Kaltluftzone wird hier rüber geweht. Wir versuchen, diese Frischluftzone so zu generieren, so einzuplanen, dass die ungehindert durch den Stadtteil fließen kann sozusagen und Frischluft und Kaltluft durchfließen kann. Dann kommen eben noch das Thema Gründächer, grüne Fassaden, Bäume, also möglichst alles mit in der Planung zu berücksichtigen.
Jetzt ist ja auch ein interessanter Punkt an Oberbillwerder und auch ein Streitpunkt, dass er tatsächlich vor den Toren der Stadt entstehen soll. Man könnte sagen, auf der grünen Wiese. Sie haben mir schon vorhin gesagt, Sie sehen das nicht ganz so. Warum bauen Sie hier? Warum schaffen Sie nicht für 15.000 Menschen in der Innenstadt, im innenstädtischen Bereich Wohnungen?
Wir machen das ja gleichzeitig. Wir fahren ja 2 Strategien gleichzeitig. Also die Hafencity mit dem neuen Grasburg, das sind ja innerstädtische Quartiere, die auch entwickelt werden. Also Hamburg hat beide Strategien.
Da fuhr gerade jemand auf einem Fahrrad vorbei mit einer Bierflasche und hat geschrien, scheiß Oberbillwerder. Also es gibt Kritik, das merken Sie.
Ja, es gibt Kritik, das ist uns ja auch nicht unbekannt. Das ist auch normal, also wir gehen da offen mit um, wir hören uns die Argumente an und tun auch viel dafür, dass die Kommunikation sozusagen, dass wir im Austausch bleiben. Ja, das ist so. Also es gibt ja auch das Bürgerbegehren jetzt, aber ich denke mal, Sie werden mit denen ja auch nochmal selber sprechen, dann können die ihre Seite erklären. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage. Wir gucken zwar auf diesen grünen Raum, der auch wunderschön ist, aber seit 1976 ist dieser grüne Landraum, der ja verpachtet ist an 5 Bauern, Wohnungsbaufläche.
Was halt interessant ist, ist, dass Sie sich ja ganz viele Gedanken gemacht haben um Nachhaltigkeit und trotzdem kann man ja nicht dran rütteln, dass sozusagen Flächenversiegelung erstmal zu mehr Erwärmung führt. Also das ist erstmal nicht nachhaltig. Ne? Also Sie brauchen ja quasi gute Argumente, um zu sagen, ja, wir versiegeln hier mehr als 120 Hektar.
Wir versiegeln nicht 124 Hektar. Das wäre ja, als wenn wir unser ganzes Entwicklungsgebiet asphaltieren würden. Das machen wir ja auf gar keinen Fall. Also wir haben 50% der Fläche ist Netto-Bauland und die andere Fläche eben nicht. Also deswegen haben wir auch nur dieses Platin bekommen, weil dieses Verhältnis bebaute Fläche zu unbebauter Fläche gut ist. Also wir versiegeln auf gar keinen Fall 124 Hektar. Das auf keinen Fall. Aber ja, wenn Sie jetzt auf die grüne Wiese gucken, so wird es hinterher nicht mehr aussehen, ne?
Wie sieht's aus in Hamburg? Ist das Wetter noch intensiv? Warst noch laut wie Kriege, weißt du, mit wem du gestern schliefst? Du bist ein hübscher Junge in einem schönen Quartier. Fühl dich einmal wie ein König, ich weiß, heute Nacht geht jemand mit zu dir.
Geradeaus oder links?
Ja. Das Gebiet selber ist eigentlich komplett unerschlossen. Also
ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, zusammen mit Jan Diegelmann und Jens Rosenberger von der Bürgerinitiative Nein zu Oberbillwerder. Wir fahren an den Feldern entlang, wo dann in ungefähr 20 Jahren der Stadtteil Oberbillwerder sein soll. Wir fahren nach Billwerder rein, ein dörflicher Stadtteil von Hamburg, der sich entlang einer gewundenen Straße auf dem Billwerder Deich zieht. Billwerder liegt auf der anderen Seite der Felder, auf denen Oberbillwerder gebaut werden soll. Jan Diegelmann und Jens Rosenberger wohnen in Billwerder, wie auch viele der Aktivisten, die sich gegen den Bau von Oberbillwerder engagieren.
Weißt du, ob Nils und Marc da sind? Wie? Ob Nils und Marc da sind, weißt du das? Wir bei dem mal kurz klingeln und mal anhalten.
Wir halten an einem kleinen Haus. Backstein, Reetdach. Nils Ove Krack und sein Lebensgefährte Marc Tegtmeier kommen aus der Tür.
Ja. Hallo.
Hallo.
So eine Vorwarnung.
Ja.
Ich habe Quark im Mund.
Guten Appetit. Das ist ein Überfall, tut mir leid.
Wieso muss ich das jetzt machen?
Schönes Haus haben Sie hier. Alt.
Ja, es ist von 1760. Niederdeutsches Zweiständer-Hallenhaus heißt es.
Und Sie sind besonders betroffen von dem Stadtteil, der hier geplant ist. Inwiefern?
Ja, insofern, als dass hier die Straße direkt vorbeigehen soll. Und man wird das jetzt wahrscheinlich auch gleich ab und zu schon mal hören, dass die Autos sehr dicht am Haus vorbeifahren. Also für die Hörer mal gesagt, es sind von hier, wo wir stehen, ungefähr so 5 Meter und bis zum Haus eigentlich nur 2 Meter. Und hier soll eben die Einfallstraße für diesen neuen Stadtteil entstehen.
Und jetzt haben Sie Angst davor, dass Sie keine ruhige Minute mehr haben? Oder was ist Ihre Befürchtung?
Na, die Befürchtung ist natürlich auch, dass das Haus drunter leidet, weil man jetzt auch schon sieht, dass durch die Erschütterung, weil dieser Boden hier ja ein bisschen wie Wackelpudding ist, dass die Erschütterung einfach das Haus irgendwie stark beschädigen. Weil man es jetzt eben schon merkt, wenn hier LKWs schneller vorbeifahren, dass die Gläser im Schrank schon mal zittern können.
Dazu muss man vielleicht den Hörern sagen, wir sind hier im Marschland, ne? Vier- und Marschland, das heißt, es ist ein nasser Boden, wenn ich das richtig erkläre.
Genau, es ist ja ehemaliges Elbe-Urstromtal, also das ist ein sehr feuchter, sehr kleiiger Boden, der wirklich wie so eine Grütze eigentlich ist. Das heißt, wenn man mit dem Löffel auf der einen Seite der Grütze reinwabbelt, dann wabbelt es auf der anderen Seite des Tellers weiter.
Nils Ove Krack möchte mir etwas zeigen. Wir gehen ein Stück weiter die Straße entlang.
Also wir sind jetzt ungefähr 40 Meter gelaufen und gucken jetzt noch mit einem weiten Blick in die Marschlandschaft. Und ungefähr so 30 Meter von uns entfernt steht eine Reihe von Tannen. Und wo diese Tannen stehen, da würden also die ersten vierstöckigen Häuser stehen, die eine Gesamtgeschosshöhe von 19 Metern haben. Dann ja aber auch noch 2 Meter aufgeschüttet Also der Grund wird ja noch 2 Meter aufgeschüttet, sodass sie auf 21 Meter Höhe kämen. Das ist von hier unten aus gesehen ganz schön hoch. Und dann, wenn wir jetzt sozusagen weiter nach Westen gucken und uns vorstellen, dass wir nochmal 20 Meter gehen, da würde also sozusagen die Einfahrt direkt zu diesem Stadtteil entstehen. Das heißt, der Verkehr klumpt sich wirklich hier an dieser Stelle.
Also man kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass Sie da persönlich keine große Lust drauf haben. Können Sie trotzdem erkennen, dass es sinnvoll ist, weil viele Leute zum Beispiel Wohnraum bekommen durch so ein Viertel?
Also die Schaffung von Wohnraum ist ja ohne Frage sinnvoll. Ich bin allerdings wirklich der Meinung, dass es sinnvoll wäre, erstmal die Marginalen zu bebauen. Also
was sind die Marginalen?
Die großen, die Magistralen, Entschuldigung, genau. Das andere sind Buchstaben. Die Magistralen zu bebauen. Das heißt, die großen Ein- und Ausfallstraßen, an denen sowieso schon eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist, weil einfach auch dieser Boden sehr schwierig ist. Also es soll ja immer unter der Prämisse günstiges Wohnen bebaut werden. Und da sind sich fast alle einig, bis auf die Entscheidenden, dass günstiges Bauen hier kaum möglich ist, weil die Vorbereitung des Baugrundes so schwierig ist.
Man könnte jetzt auch sagen, naja, das ist halt so ein Nicht-in-meinem-Vorgarten-Protest.
Ja, das ist ja auch ein Argument, was wir oft hören. Aber hier geht es eben nicht nur um unseren Vorgarten, sondern es geht im Prinzip um den Vorgarten der gesamten Hamburger Innenstadt. Denn es gibt Studien, die auch 2011 vom Senat noch in Auftrag gegeben wurden, in denen es heißt, dass dieser Korridor, vor dem wir jetzt stehen, eine ganz wichtige Fläche hat für den Luftaustausch und die Nachtabkühlung der gesamten Hamburger Innenstadt. Weil hier sozusagen die Frischluft und die Kaltluft in die Stadt einströmt.
Dazu sagt natürlich die IBA, dass sie das ja auch versuchen zu berücksichtigen, ne? Durch Schneisen innerhalb des Viertels, wo die Luft weiter durchfließen kann.
Ja, nur wenn man sich anguckt, was diese Schneiden an Breite und dadurch an Volumen mit sich bringen, ist das natürlich überhaupt kein Argument, weil es keine Schneise gäbe, die vollkommen durchlässig von hier bis zur Hamburger Innenstadt ist. Das heißt, überall sind Barrieren, überall sind Verengungen und es findet dieser Korridor eben nicht mehr statt.
Was wäre in Ihren Augen eine bessere Lösung? Also einfach innenstädtisch Baulücken schließen und damit versuchen, 15.000 Menschen unterzubringen?
Ich glaube, da müsste man erst ansetzen, bevor man an die Grünflächen geht. Ich glaube, dass man heutzutage es sich nicht mehr leisten kann, solche großen noch bestehenden Grünflächen, die einfach auch grüne Lungen sind, zu versiegeln.
Danke. Schönes Wochenende.
Wir verabschieden uns und fahren weiter. Jan Diegelmann zeigt in die Landschaft.
Was man übrigens da hinten sieht, das ist eigentlich sehr schön, da sieht man 2 Wiesenwaien. Das sind so größere Raubvögel, die sind Bodenbrüter und die brüten hier auf diesem Gelände. Und das ist halt schon in gewisser Weise was Besonderes, weil als Bodenbrüter möchte man halt nicht neben irgendeinem Fuß- oder Radweg brüten, sondern da muss schon richtig Abstand zur nächsten Straße sein. Und das ist halt hier eben das Besondere an dieser Landschaft, dass da in der Mitte halt irgendwelche Tiere brüten können, die halt ungestört vor sich hin leben können dort.
Aber die IBA sagt ja auch, dass der neue Stadtteil gar nicht ganz bis nach Bilwerda ranrücken soll, sondern dass da extra ja auch Abstand gehalten wird und auch noch Flächen, auch Ausgleichsflächen geschaffen werden und so weiter. Also die Argumente sind ja, wir haben das im Blick und wir versuchen, da einen Kompromiss zu finden.
Naja, da wird schon ein Abstand gehalten, aber wenn man jetzt einfach mal hier in die Landschaft guckt, im Moment sieht man Feld und man hat da hinten dann diesen Bahndamm, der ja grün ist und man wird dann eben nicht mehr diesen Bahndamm sehen, der grün ist, sondern da werden halt einfach Häuser davor stehen und sie haben dann zwar immer noch einen Bauernhof, dann haben sie dahinter 200 Meter Wiese und dann haben sie 4-geschossige Häuser und das ist einfach, ändert das Landschaftsbild richtig stark. Und das darf man auch nicht unterschätzen.
Aber der Masterplan ist ausgearbeitet, der Hamburger Senat will es. Also was soll da noch dazwischen kommen? Ihre Bürgerinitiative, vielleicht das Bürgerbegehren, was Sie gestartet haben?
Ja, das Bürgerbegehren ist sicherlich ein Baustein dazu. Wir versuchen natürlich, die Hamburger auch zu mobilisieren, dass sie halt so eine Landschaft für schützenswert halten. Und das wird sicherlich sich auch irgendwann mal in Wahlergebnissen niederschlagen. Aber ich glaube einfach, also Bilwerda, die Tatsache, dass dieser Stadtteil überhaupt noch da ist, liegt einfach daran, dass er einfach in der Vergangenheit immer viel Glück gehabt hat. Und ich glaube, dass wir werden auch weiterhin Glück haben. Irgendwas wird schon passieren.
Thank you. Wie können sich Städte auf den Klimawandel vorbereiten? Darum ging es heute im Wochenendjournal. Hier folgt jetzt Klassik Pop etc. mit der Blockflötistin Dorothee Oberlinger am Mikrofon. Einen schönen Samstag wünscht Ihnen Lisa Rauschenberger.